Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 15. September. Ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, Andreas. Auch in dieser Woche noch ein wenig im Urlaubsmodus, daher etwas eingeschränkter als normalerweise, aber trotzdem natürlich mit den Sportthemen des Tages für euch. Wir blicken am Tag nach dem Ruhetag auf die letzte Woche der Tour de France voraus. Unser Radsport-Experte Manfred Munk, der schätzt uns gleich ein, ob die Tour tatsächlich nur noch ein Zweikampf zwischen Roglic und Pogacar ist oder ob in diese slowenische Phalanx vielleicht doch noch ein Kolumbianer wird einbrechen können. Wir spotten außerdem natürlich ein wenig über den HSV, stellen heute Borussia Mönchengladbach die 5 Fragen an die neue Bundesliga-Saison. Außerdem erinnern wir an ein skifahrendes One-Hit-Wonder, der 1989 für einen der ersten Einsätze meines damals neuen Universum-Videorekorders gesorgt hatte. Das mal by the way. Und wir erinnern an einen Horrorunfall in der Lausitz.
Stand jetzt aktuell.
Zunächst gucken wir aber zur Tour de France. Gestern war ja Ruhetag, Kräfte sammeln also angesagt, bevor es jetzt in Woche 3 ab heute dann wieder zur Sache und vor allen Dingen in Richtung Entscheidung geht. Primoz Roglic, der geht als Führender in Gelb heute auf die 16. Etappe. 40 Sekunden im Gesamtklassement dahinter folgt sein Landsmann Tadej Pogacar. Der hatte ja die 15. Etappe für sich entschieden und den Rückstand auf Gelb verkürzt. Probleme hatten dagegen am Wochenende 2, die eigentlich als Mitfavoriten gehandelt wurden. Nairo Quintana und vor allem auch Titelverteidiger Egan Bernal. Ich habe unseren Experten, den Radsporttrainer Manfred Munk, gefragt. Waren Sie überrascht, dass die beiden diese Probleme bekommen würden?
Bernal und Quintana hat man am Freitag schon gesehen, also dass das Wochenende für sie nicht so gut laufen könnte. Im steilen Schlussabschnitt, also wo sie in Zeit gut machen können oder müssen, haben sie sogar Zeit verloren, wobei Quintana natürlich auch noch gestürzt ist, was auch also Einfluss nimmt, also auf so einer schweren Etappe und jetzt auch natürlich zu dem derzeitigen Stand der Tour de France.
Der Sturz war das eine. Welche Probleme haben Sie bei den beiden noch ausgemacht?
Die Etappe jetzt gestern, die war jetzt nicht super schnell, aber auch nicht langsam, also mittlerer Bereich der Marschtabelle. Jumbo-Visma hat natürlich am Schlussanstieg des Rennens wieder sehr, sehr schwer gemacht. Da haben dann jetzt auch Quintana und Bernal sehr viel Zeit verloren. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen an den Rhythmuswechseln gescheitert, die Jumbo immer wieder lanciert hat. Immer wenn es besonders unangenehm oder schwer geworden ist, ist Jumbo da mit dem ganzen Team Tempo gefahren. Und das kann jetzt auch schon mal ein bisschen den Stecker ziehen. Nach den Eindrücken von gestern glaube ich jetzt auch nicht, dass Bernal und Quintana mal auf Etappensieg fahren. Also da war gestern jetzt schon der Abstand zu groß. Wird man aber sehen.
Wie würden Sie denn die Ereignisse der Wochenendetappen in ihrer Bedeutung für die Tour 2020, also für den Ausgang, einschätzen?
Ich glaube, dass wir am vergangenen Wochenende schon eine kleine Vorentscheidung gesehen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, also dass der Tour-Gesamtsieg zwischen Primoz Roglic und Tadej Pogacar ausgetragen wird. Wobei Pogacar für mich momentan noch einen Ticken stärker erscheint. Ohne die Windkanten-Etappe, auf der er eine Minute 21 verloren hat, wäre jetzt ein Gelb und hätte auch sogar schon ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Besonders beeindruckend ist für mich, dass er jetzt ohne große Mannschaftsunterstützung an der Spitze mitfährt und ihm es auch dann gelingt, immer noch mal drüber zu fahren bzw. sich nicht abhängen zu lassen. Also das wird sicher spannend.
Und wo liegt aus Ihrer Sicht in der dritten Woche nun der Schlüssel zum Sieg? Was wird da entscheidend sein?
Für mich entscheidend die kommende Woche oder diese Woche vielmehr. Am Mittwoch die Etappe mit den 2 Anstiegen der Ehrenkategorie. Da werden am Ende die Top-Favoriten auf sich alleine gestellt sein. Offener Schlagabtausch. Muss man natürlich schauen, welche Abstände da auch rauskommen am Ende. Am Donnerstag nochmal eine schwere Bergetappe mit einer 2 Kilometer Schotterpassage mit dabei. Also die kann auch nochmal für Aufregung sorgen durch Stürze oder Defekte. Am Samstag das Zeitfahren, das flach losgeht und am Ende Maximalsteigung hat bis 17,1%. Bin ich gespannt, ob da einige Fahrer am Ende nochmal das Rad wechseln, vom Zeitfahrrad auf ein leichteres Rad raufgehen. Für mich Favorit Primus Roglic. Sollte er ein paar Sekunden zurückliegen am Samstag, glaube ich, dass er auf dieser Etappe die Zeit gut macht.
Wie schätzen Sie Rigoberto Urán und Miguel Angel Lopez ein? Die liegen Stand jetzt ja auf Platz 3 und Platz 4 im Gesamtklassement. Geht da noch was vorne?
Fahren bisher auch eine ganz starke Tour. Allerdings haben sie jetzt noch nicht die Initiative ergriffen wie in Tadej Pogacar. Sie fahren mit, lassen sich nicht abhängen. Also ich glaube, für die beiden geht es noch ums Podium. Aber gewinnen, glaube ich, jetzt weniger.
Ihr Tipp für die Wertungstrikots am Ende der Woche, also am Ende der Tour?
Berg- und Nachwuchstrikot, ganz klar Pogacar. Grünes Trikot Sam Bennett, wenn er denn in Paris ankommt. Wora versucht ihn ja immer wieder so ein bisschen zu fordern, wenn das Rennen schwerer wird. Denke aber auch, dass Bennett aktuell jetzt zwischen Sprints und bei einer flachen Etappe ein bisschen schneller ist als Sagan. Der König Quickstep hat auch ein bisschen Gefallen gefunden am grünen Trikot und stellt Bennett auch nochmal bedarfsweise die ganze Mannschaft zur Verfügung. Gelbes Trikot, wie gesagt, also Pogacar, Roglic, werden wir sehen.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist für uns das geglückte Comeback von Marco Reus beim BVB. Der kam, sah und traf im Pokalspiel gegen den MSV Duisburg, nämlich nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung und auch noch mit seinem quasi ersten Ballkontakt zum 5:0 entstand. Wir denken, das ist doch schon mal einen kleinen Applaus wert. Kein Applaus gibt es dagegen für den HSV. Das sieht wieder nicht nach einer Saison aus, die den Traditionsclub am Ende vielleicht ins Oberhaus bringen könnte. Im Pokal gab es bei Dynamo Dresden mit 1:4 ordentlich einen auf die Mütze. Und das wird mit dem Flop des Tages bei uns quittiert. Vorne ließen die Hamburger gute Chancen liegen. Und hinten, da liegt vor der neu formierten Abwehr noch einiges an Arbeit. Und als wenn das noch nicht gereicht hätte, tickte auch noch der Neuzugang und Ex-Dresdner Toni Leistner aus. Der kletterte auf die Tribüne und ging einem Zuschauer an die Wäsche. Ich sage bewusst nicht einem Fan, denn auch was der Typ gemacht hat, ist unterste Schublade. Aber ganz egal, was der gerufen haben mag, ganz egal, wie blank die Nerven bei Leistner nach dessen zugegeben auch nicht wirklich tollem Spiel gelegen haben, das geht nicht, Freunde. Das ist der eigentlich noch größere HSV-Flop, zumal er nicht mal einen Mund- und Nasenschutz hatte, als er auf die Tribüne kletterte. Da könnte es im Nachhinein noch einige Strafen hageln, zu Recht. Und die helfen dem HSV in der aktuellen Situation erst recht nicht.
Geburtstagskind des Tages.
Er war mit Verlaub das One-Hit-Wonder des deutschen Skisports. 1989 bei der WM in Vail, da raste keiner so schnell den Abfahrtshang runter wie Hans-Jörg Tauscher. Über Nacht wurde er zum Weltstar, wurde gefeiert und feierte selbst, aber seitdem sportlich zumindest dann auch nie wieder. Heute wird er aber wieder feiern, nämlich seinen 53. Geburtstag. Happy Birthday, Hans-Jörg Tauscher.
1,78 Meter groß, 82 Kilogramm schwer, so stand er zu seinen besten Zeiten auf den Skiern. Technisch sauber, aber er war ein bisschen bequem, brauchte immer wieder diesen berühmten Tritt in den Hintern von seinen Trainern. Ja, und das könnte wahrscheinlich auch der Grund sein, warum er außer seinem WM-Titel keine weiteren Siege einfuhr.
Vielleicht zählte dazu aber auch sein Hang zu Fastfood und Süßigkeiten. Man nannte ihn nicht ohne Grund Dr. Snickers. Und neben Schokoriegeln soll er vor allem gerne Hamburger, Hotdogs, Pommes und Schnitzel verdrückt haben. Das hat jetzt mit gesunder Sportlernahrung herzlich wenig zu tun.
Trotzdem ist er bis heute der einzige Abfahrtsweltmeister aus Deutschland. Den Grundstein zu seinem amerikanischen Traum, wie er diesen Sieg nannte, legte er im TV-Container der Öffentlich-Rechtlichen. Dort hatte er sich die Schlüsselstellen des Rennens immer wieder auf Video angeguckt und dann eben seine Taktik zurechtgelegt.
Ja, und die ging damals 89 voll auf. Der Sieg gab ihm recht bei dieser Vorbereitung. Und One-Hit-Wonder, das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen hart. Er fuhr ja immerhin 9-mal im Weltcup auch tatsächlich aufs Stockerl. Aber gut, er gewann eben nur 1-mal wirklich. Nach seiner Karriere arbeitete er dann erst als Jugendtrainer. Dann ging es in die Beamtenlaufbahn bei der Polizei. Und nebenbei vermietet er Wohnungen, die übrigens die Namen Vail und Colorado tragen. Und heute wird er sicherlich feiern. Happy Birthday, Hans-Jörg Tauscher.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 19 Jahren ereignete sich auf dem Lausitzring einer der schwersten Unfälle der jüngeren Motorsportgeschichte, ein Horrorcrash mit 320 Stundenkilometern, bei dem Alex Zanardi beide Beine verlor.
2001 schaute die Champ Car Serie zu einem Gastspiel in der Lausitz vorbei, auf einer Piste, die aufgrund zweier Todesfälle aus dem Frühjahr in Verruf geraten war. Die Sicherheit des Hochgeschwindigkeitskurses war immer wieder in Zweifel gezogen worden.
Und diese Diskussion über die Sicherheit, die erhielten neue Nahrung, als in der 142. Runde des Rennens Alex Zanardi plötzlich aus der Boxengasse kommt, sich drehte, quer auf der Rennbahn stand und der Kanadier Alex Taliani mit 320 km/h ungebremst in seinen Wagen raste.
Zanardi wurde bei dem Unfall beide Beine abgetrennt. Er verlor 80% seines Blutes, rang mit dem Tod. 8 Stunden wurde er operiert, 7-mal musste Zanardi wiederbelebt werden. Und er überlebte. Und er schaffte sogar ein Comeback.
Ohne Beine in einem umgebauten Boliden mit Handgas und er gewann so tatsächlich sogar Rennen. Und er startete auch noch eine zweite Sportkarriere mit dem Handbike. Er gewann in London und Rio bei den Paralympics Gold. Sensationelles Comeback.
Doch bei einem Handbike-Rennen in Italien kollidierte Zanardi vor wenigen Monaten dann wieder mit einem LKW. Wieder kämpft er mit dem Tod, lag im künstlichen Koma, wurde mehrfach am Kopf operiert. Mittlerweile soll sich sein Zustand verbessert haben. Was das aber konkret heißt, das wissen wir Stand jetzt leider nicht. Deshalb sagen wir alles Gute, Alex Zanardi.
Stand jetzt aktuell.
Unsere 5 Fragen an den Bundesliga-Start stellen wir heute Borussia Mönchengladbach und stellvertretend für die Borussen beantwortet sie Stefan Behrens vom Vollrauten-Podcast. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Mit Rückblick auf die letzte Saison fällt mein Fazit über Borussia Mönchengladbach klar positiv aus. Trotz einem neuen Trainer und einer neuen Spielidee ist man gut in die Saison gestartet und konnte bis zum Ende trotz Verletzungen sogar sich auf einem Champions League Platz halten. Das ist natürlich grandios, wenn man sieht, dass Zakaria, Player und Thuram verletzt ausgefallen sind. Großes Fußball weiß hier in Mönchengladbach zu begeistern und wir freuen uns auf die nächste Saison.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Die Chancenverwertung muss in der neuen Saison verbessert werden. Es muss mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld entstehen und die Chancen müssen dann auch klarer, auch gerade von den Mittelfeldspielern genutzt werden. Auch bei Standards ließ die Borussia halt viele Chancen liegen. Da muss man auch kaltschnäuziger sein, damit man auch wieder ein europäisches Ziel dieses Jahr verfolgen kann.
Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Die Hoffnungsträger für diese Saison ist die Mannschaft an sich. Der Kader konnte komplett zusammengehalten werden, was für Borussia Mönchengladbach erstaunlich ist. Spieler wie Zakaria, Player, Thuram und Ginter hatten Angebote aus dem Ausland, sogar sehr lukrative Angebote. Trotzdem sind sie weiterhin bei Borussia geblieben. Auch muss man weiterhin schauen, wie sich Neuhaus weiterentwickelt und ob er noch einen Schritt weiter nach vorne machen kann. Seine Entwicklung in der Rückrunde war grandios, sodass er sich sogar für Jogi Löw bewerben konnte und dort auch jetzt berufen wurde in die Nationalmannschaft. Außerdem haben wir ein paar Jugendspieler so auf dem Zettel, ob die es vielleicht in den Bundesliga-Kader da mal schaffen werden. Rocco Reitz und Quisera wussten in der Vorbereitung ja zu überzeugen und mal gucken, ob diese dann auch sich dann in den Bundesliga-Kadern wiederfinden werden.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Ja, das Best-Case-Szenario für die kommende Saison wäre natürlich, dass Borussia nach 25 Jahren wieder mal einen Titel holt. Sei es wie der Pokal oder egal welche andere Titel. Etwas Blechernes wäre natürlich sehr schön, wie Max Eberl immer zu sagen pflegt. Der Worst-Case für Borussia Mönchengladbach wäre, wenn man den Einzug in den europäischen Wettbewerb verpassen würde. Da jetzt man unter relativ großem Druck steht, weil der Kader so zusammengehalten werden konnte und alle Topspieler in der Mannschaft geblieben sind, stehen sie unter einem gewissen Erwartungsdruck.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Boah, die beste Schlagzeile wäre natürlich eine rauschende Europanacht ohne Zuschauer im Borussia-Park. Gladbach überwintet damit in Europa. Wäre eine tolle Schlagzeile für Borussia. Oder nach 25 Jahren hat Borussia endlich wieder einen Titel gewonnen. Wäre natürlich auch eine super Schlagzeile. Jedoch halte ich die Europanacht für realistischer.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschauen des SID, dem Sportinformationsdienst, bestens im Blick. Und für heute haben wir uns diese Highlights ausgeguckt.
Es wird auf Europas Fußballplätzen eine ganze Menge gekickt. In Frankreich zum Beispiel, da treffen Montpellier und Olympique Lyon aufeinander, duellieren sich in einem nachgeholten Spiel vom ersten Spieltag der Ligue 1 Regionalliga spielt. Es ist in Griechenland ein bisschen was los. Also es wird überall gespielt und vor allen Dingen findet die Beachvolleyball-EM in Lettland statt. Die steigt vom 15., also von heute, bis zum 20.09. Allerdings ja ohne die deutsche Paarung Borger-Sude bei den Damen. Die verzichten ja auf die EM und Laura Ludwig, die mit ihrer Partnerin Margarita Kursuch an den Start geht, auch bereits heute ins Turnier einsteigt, die ist mit ein paar Fragezeichen dabei, denn ihr Rücken macht ihr zu schaffen. Hoffen wir mal, dass er sie und ihren Start und vor allen Dingen den Start der beiden nicht zu sehr belasten wird. Wir werden das Ganze natürlich auch für euch verfolgen, hierbei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de in den nächsten Tagen. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.